Deutschlandfunk. Der Tag.
Das E-Auto gilt als das Auto der Zukunft. Es fährt emissionsfrei und ist damit beim Fahren weniger klimaschädlich als der klassische Verbrenner. Um die Rohstoffe in den Akkus ist deshalb längst ein globaler Wettlauf entbrannt. China, USA, Europa, alle stürzen sich auf den entscheidenden Rohstoff, nämlich Lithium. Die größten Vorkommen werden auf dem Dach der Anden vermutet, zum Beispiel in Bolivien. Seit Jahren läuft der Abbau dort auf Hochtouren. Allerdings auf Kosten von Natur und Gesundheit der Menschen. Wie zweischneidig die Gier nach Lithium also ist und welche Folgen das für ein Land wie Bolivien hat, das ist eine unserer vergessenen Nachrichten, über die wir hier im Podcast lose verteilt in unserer Sommerserie berichten. Ausgewählt wurden die Top 10 von der Initiative Nachrichtenaufklärung, einer NGO. Und alle Infos zu diesen vergessenen Nachrichten des Jahres 2023 gibt's im Netz unter derblindefleck.de. Ich bin Barbara Schmidt-Matern und sage Moin und herzlich willkommen zu dieser Folge. Weißes Gold oder auch Erdöl des 21. Jahrhunderts. Das sind alles Umschreibungen für das leichteste Metall der Erde, Lithium. Man kennt es von den sogenannten Lithium-Ionen-Akkus. Die stecken in E-Autos, aber auch in unseren Handys, Laptops und den Elektroscootern auf unseren Straßen. Will man da eigentlich hören, welche gravierenden Folgen die Förderung dieses Rohstoffes hat? Oder stört das vielleicht unsere oft positive Wahrnehmung von Energiewende und Klimaschutz? Und wieso wird so wenig darüber berichtet? Ich habe mich mit Matthias Ebert verabredet. Er ist freier Journalist für den SWR in Rio de Janeiro und er hat viel aus und über Bolivien berichtet. Ein Land, das seit einiger Zeit einen regelrechten Wirtschaftsboom erlebt, eben vor allem aufgrund seiner Bodenschätze. Und genau danach habe ich Matthias Ebert zuerst gefragt.
Ja, Bolivien hat in der Tat einen Wirtschaftsboom hingelegt in den letzten 10, 15 Jahren. Das liegt zum einen daran, dass das Land, so wie viele hier, sehr rohstoffreich ist. Da wird viel exportiert, Gas, Gold, aber auch andere wichtige Rohstoffe, die weltweit begehrt sind. Und es liegt auch ein bisschen an den politischen Verhältnissen. 2006 kam zum ersten Mal in diesem mehrheitlich indigenen Land auch eine indigene Regierung, ein indigener Präsident an die Macht. Und seitdem wurde eben nicht nur weiter exportiert, sondern man hat auch beispielsweise die Steuereinnahmen für den Gasexport hochgeschraubt. Das hat dem Nachbarland Brasilien nicht gefallen, aber es brachte Bolivien mehr Geld in den Staatshaushalt und auch den Menschen am Ende mehr Wohlstand. Von daher hat Bolivien jetzt in den letzten 10, 15 Jahren von seinem Rohstoffreichtum und dem Export einfach stärker profitiert und es wird auch mehr und mehr an die Menschen weitergegeben. Man sieht dort in Bolivien in früher armen Regionen plötzlich asphaltierte Straßen, Wasserversorgung und vieles mehr, Solarzellen auf den Dächern, die früher einfach nicht da waren. Das heißt, der Wohlstand und der Exportreichtum, der kommt auch bei den Menschen mehr und mehr an, auch wenn es immer noch ein vergleichsweise armes Land ist.
Also wenn man noch mal eine Zahl dazu nimmt, allein im Jahr 2021 hat das Bruttoinlandsprodukt ist gewachsen um 6,1%. Das sind ja Zahlen, von denen viele andere Wirtschaften auch zurzeit hier in Europa ja nur träumen können. Du sagtest gerade, auch die Bevölkerung hat davon profitiert. Es gibt aber ja trotzdem laufend, so lese ich hier jedenfalls, auch Proteste und Widerstand, gerade auch der indigenen Bevölkerung, gegen den Rohstoffabbau, etwa von Gold oder Lithium.
Genau, es gibt auch Proteste, gerade auch in der Amazonasregion Boliviens. Dort wurde zum Beispiel ein großes Infrastrukturprojekt jahrelang auch von Anwohnern bekämpft. Was wir immer wieder erleben auf unseren Reisen nach Bolivien, dass eben ein Teil der Bevölkerung für den Rohstoffabbau ist. Diejenigen, die sich davon Arbeitsplätze versprechen, die extra in Regionen gezogen sind mit ihren Familien, um dort zu arbeiten, weil dort eben ein Großprojekt angekündigt wurde. Andere wiederum, die Ureingesessenen, die Ureinwohner oder die Alteingesessenen, die sind dagegen häufig und wollen eben, dass in ihrer Region nicht das große Business ausbricht. Sie wollen nicht, dass die Natur zerstört wird. Da gibt es viele Beispiele. Zum Beispiel wird im Amazonasgebiet sowie auch in Peru und in Brasilien nach Gold geschürft, zum Beispiel auch im Madidi-Nationalpark. Dort sind viele einzigartige Tierarten beheimatet, der Tapir, Flussdelfine, aber auch viele, viele andere Tiere bis hin zum Jaguar. Und das sind Gegenden, in denen eben auch nach Gold geschürft wird. Und das sorgt dafür, dass in den Flüssen eben Quecksilber sich befindet in deutlich erhöhten Werten. Denn die Goldgräber dort, die häufig genug auch illegal arbeiten und dennoch ihr Gold in den legalen Kreislauf einspeisen, die arbeiten eben mit Quecksilber, um am Ende das Gold zu trennen vom Gestein. Und das ist eben ein Prozess, der auf Kosten der Natur geht, der dort nicht nur die Menschen, sondern auch die Tiere schädigt auf lange Sicht.
Und genau diese Rohstoffförderung eben auf Kosten des Klimas und der Bevölkerung, die steht hier dieses Jahr bei uns in Deutschland auf der Liste der vergessenen Nachrichten. Ist das denn in Bolivien anders oder auch in der ganzen Region Südamerika? Wird da mehr auf diese Nachteile der massiven Rohstoffförderung geschaut?
Es ist schwierig mit diesem Thema in Bolivien, denn bislang sind die Menschen glücklich darüber, ich würde sagen die Mehrheit, dass dieser Rohstoff und Boom ja auch bei ihnen ankommt, dass das Land eine positive Wirtschaftsentwicklung hinnimmt. Es gibt eher Proteste dann, wenn dieser Wohlstand nicht gerecht geteilt wird. Dann gibt es Minenarbeiter, die plötzlich Straßen blockieren, um für höhere Löhne zu demonstrieren, weil sie wissen, dass sie eben Rohstoffe mit hohem Wert exportieren. Also Bolivien ist eher geplagt davon, dass immer wieder die Infrastruktur lahmgelegt wird durch demonstrierende Lehrer, Minenarbeiter oder auch andere Arbeiter, die für höhere Löhne kämpfen. Also da geht es eher um die Distribution dieses Reichtums im Land. Der Widerstand, der ökologische Widerstand gegen Großprojekte im Amazonas, aber auch in den Anden, oben auf dem Andenplateau, der ist vergleichsweise gering. Er kommt oft von einzelnen indigenen Gemeinschaften, die keinen großen Rückhalt haben oder kein großes Medienecho verursachen können, oder von Wissenschaftlern, die auf Wasserknappheit hinweisen oder eben auf erhöhte Quecksilberwerte. Aber alles in allem ist in Bolivien bislang kein massiver Widerstand in den Medien, aber auch in der Gesellschaft zu sehen, was die ökologischen Folgen betrifft.
Du hast jetzt schon uns berichtet über die Nachteile und überhaupt über die Förderung von Gold im Madidi-Nationalpark, auch so ein völlig vergessenes Thema. Vor allem aber hast du, als wir uns für dieses Gespräch verabredet haben, gesagt, Lithium ist das große Thema hier und das auch nicht erst seit gestern. Bolivien hat eines der weltweit größten Lithium-Vorkommen. Und man spricht sogar von einem riesigen Lithium-Dreieck im Grenzgebiet zu Argentinien und Chile und eben in Bolivien. Das ist zugleich eine Gegend mit einem sehr sensiblen Ökosystem und du hast vor einiger Zeit dort direkt vor Ort recherchiert. Du bist hingereist, Matthias. Kannst du uns zunächst, du bist ja vor allem auch fürs Fernsehen tätig, arbeitest mit Bildern, kannst du uns zunächst ein paar Bilder vor Augen führen? Wie sieht's da aus? Was ist das für eine Landschaft in diesem Lithium-Dreieck?
Ja, für mich persönlich eine der schönsten Landschaften, die ich gesehen habe. Man muss dort hochfahren über geschlängelte Straßen, bis man auf ca. 3600 Meter Höhe ist. Überhalb thronen die 5000, 6000 Meter Andengletscher. Das sind tropische Gletscher, die aber immer mehr Gletschermasse verlieren. Und unten gibt es eben diese riesigen Salzseen, unter anderem den größten Salzsee der Erde, den Salzsee von Uyuni. Und unter dieser Salzkruste, über die man auch drüber fahren kann mit einem Auto, die sind auch sehr beliebt bei Touristen, aber unten drunter befindet sich eben dieses wertvolle Lithium in so einer Masse drin, in einer Art flüssigen, klebrigen Masse drin. Und dort wird das eben gefördert, schon jetzt in Pilotprojekten. Aber es soll eben jetzt richtig losgehen. Und diese Landschaft ist schon jetzt eine sehr trockene Landschaft. Es gibt dort drumherum ganz viele uralte indigene Gemeinschaften, unter anderem die Chipaya, ein Volk, von dem es nur noch ca. 1.000 bis 2.000, 3.000 Menschen gibt, mit einer eigenen Sprache, mit einer ganz, ganz alten Kultur, die wirklich viele, viele Jahrhunderte alt ist. Und die bauen traditionell Quinoa an, dieses Superfood, was ja so reisähnlich aussieht. Und das braucht eben Wasser. Und wenn der Lithiumabbau losgeht, haben die eben Sorgen, dass dann das Wasser knapp wird. Das heißt, wir sprechen von einem wunderschönen, aber sehr sensiblen Ökosystem, in dem jetzt der Lithiumabbau wirklich angerollt werden soll.
Wie dreckig, wie aufwendig, vielleicht auch wie gefährlich ist denn der Abbau von Lithium eigentlich oder die Förderung von Lithium aus diesen 40, 50 Metern Tiefe?
Also dreckig im Sinne von anderen Minen wie Blei und anderen Metallen ist es dort erstmal nicht. Das Ganze sieht sehr weiß aus, weil dort überall dieser riesige, gigantische, weiße Salzsee fast bis zum Horizont sich ausbreitet. Und an einer Stelle bislang gibt es eben diese Becken, die dahin gebaut wurden. Das sieht aus wie riesige Schwimmbecken. Mindestens 15 bis 20 gibt es schon dort. Die sehen alle jeweils so groß wie ein Fußballfeld mit so einer Plastikplane ausgelegt. Und in denen wird eben diese Masse aus dem Salzsee, diese leicht flüssige Masse hineingepumpt. Und man wartet eben, bis das Lithium zum Vorschein kommt, indem das Wasser verdunstet. Das heißt, dort in diesen Becken muss das Wasser über viele Monate verdunsten, bis dann diese weiße Lithiummasse übrig bleibt. Und das verbraucht eben viel Wasser. Also ein Aspekt ist wirklich der Wasserverbrauch. Und klar, wenn das Ganze im großen Stil losgeht, dann werden dort sehr viele Betriebe sich ansiedeln. Es wird überall einen riesigen Betrieb von LKW geben. Es wird aber ein riesen Industriekomplex dort entstehen, wo bislang indigene Völker leben, wo bislang eine unberührte Natur existiert. Und das Ganze könnte zu einem Teil wirklich in Mitleidenschaft gezogen werden.
Es gibt ja wohl andere Länder, die großes Interesse daran haben, an diesem Abbau von Lithium sich zu beteiligen, zu investieren und dann eben auch viel Geld damit zu verdienen. Deutschland war da schon mal mit im Spiel. Da hat der damalige Wirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU, das war noch zu Zeiten der Großen Koalition, der hat da gejubelt vor ein paar Jahren, als die Deutschen da schon den Fuß in der Tür hatten. Und dann ist der Deal doch geplatzt. Was war da los?
Ja, das war ein kurzer Hoffnungsschimmer aus Sicht deutscher Konzerne, deutscher Autobauer. Man hoffte damals wirklich direkt an die größten Lithiumvorkommen der Welt zu gelangen, die in Bolivien liegen unter diesem Salzseen. Und man hatte damals in Berlin mit einer Delegation aus Bolivien einen Vertrag unterschrieben. Das Ganze sollte wirklich den industriellen Abbau des Lithiums in Bolivien sicherstellen und auch die Batterieproduktion in Bolivien ansiedeln, zumindest zu einem Teil. Deutschland versprach damals, das Wasser schonend zu machen und kam mit einem relativ kleinen Unternehmen aus Baden-Württemberg da zum Zuschlag, aber unter der schützenden Hand des Wirtschaftsministeriums. Das Ganze wurde dann aber 2019 aufgrund von politischen Querelen, einem politischen Streit in Bolivien, wieder ad acta gelegt. Dieser Vertrag wurde von Seiten Boliviens gecancelt. Und deswegen steht Deutschland jetzt mit leeren Händen da und ist auch seitdem nicht mehr zum Zug gekommen. Man dachte, man könnte dort einsteigen, aber das Ganze war zum Teil auch ein wenig dilettantisch von deutscher Seite durchgeführt worden. Allein schon, weil das Unternehmen aus Baden-Württemberg sehr, sehr klein ist und nicht zu den großen Playern im Lithiumgeschäft gehört. Daher war am Ende das Vertrauen in Bolivien auch nicht da, dass dieses Unternehmen diesen großen industriellen Abbau wirklich bewerkstelligen könnte.
Und sind andere da jetzt in die Bresche gesprungen? China zum Beispiel?
Die USA hatten Interesse, aber es ist wirklich so, dass China jetzt zum Zug gekommen ist. Anfang diesen Jahres haben die Chinesen mit den Bolivianern einen Vertrag unterschrieben. Nur zur Aufklärung, Lithium ist noch immer ein nationales Gut in Bolivien, aber China hat jetzt ein Konsortium gegründet mit Bolivien zusammen. Da sind die größten Batteriebauer und auch Lithiumkonzerne Chinas drin vertreten. Und dann wollen die Chinesen auch, das war den Bolivianern sehr wichtig, die Batterieproduktion in Bolivien mit berücksichtigen, damit auch ein wenig Wertschöpfung in Bolivien hängen bleibt. Und die Chinesen versprechen vor allem, das Ganze schnell zu machen. Sie wollen eine schnelle und auch wassersparende Abbautechnologie benutzen. Ob es so kommt, müssen wir abwarten und wieder hinreisen. Aber das ist erstmal der Deal, der ausgehandelt wurde. Und damit ist China wirklich international gesehen der quasi Monopolist, was den Zugriff auf Lithium angeht.
Ist damit für die Deutschen der Zug abgefahren? Ich erinnere mich, dass Anfang dieses Jahres ja der Bundeskanzler Olaf Scholz gerade erst auf Einkaufstour unterwegs war in Südamerika. Ich nenne es jetzt mal so salopp Einkaufstour, weil es eben auch um Rohstoffvorkommen in Südamerika und damit Interessen der deutschen Wirtschaft, gerade der deutschen Autoindustrie, ging. Sind daraus irgendwelche konkreten Verträge entstanden?
Also Deutschland hat Zugriffsrechte auf Lithium, aber nicht direkt. Die größten Vorkommen sind in dem Lithium-Dreieck, also in Bolivien, Argentinien und Chile. Und überall wird eben schon gefördert. Mehr als in Bolivien wird derzeit in Chile und Argentinien gefördert. Vor allem Chile hat das schon ausgebaut. Und dort sind es eben US-Konzerne oder wieder die Chinesen, die den Zugriff sich gesichert haben. Das heißt, wir sind ein Stück weit noch mehr in eine Abhängigkeit geraten, was Lithium betrifft. Und bislang beziehen eben zum Beispiel Autobauer wie BMW ihr Lithium aus Argentinien zu einem Teil über einen US-amerikanischen Produzenten dort.
Blicken wir mal auf den nächsten Schritt, nämlich nach der Förderung die Produktion von Akkus, weswegen sich ja alle so die Finger lecken nach diesem Lithium, weil das eben in die Akkus von Laptops, Handys, von Autos, also Elektroautos eingebaut wird. Da gab es ja mal den Plan, dass eben Bolivien selbst diese Akkus produzieren möchte auch, also auch davon sozusagen profitieren möchte. Wie ist da der Stand der Dinge?
Ja, als ich 2015 zum ersten Mal in Bolivien war, da gab es etwas unterhalb dieser Salzseen in der Stadt Potosí wirklich ein ganz, ganz kärgliches Batterieproduktionszentrum. Das waren damals auch schon chinesische Fabrikationslinien, die dort exportiert wurden nach Bolivien. Aber die Batterieproduktion damals war nicht nennenswert. Es waren veraltete Methoden. Mittlerweile werden aber und wurden schon größere Batterieproduktionsanlagen dort gebaut. Und das Ganze soll aber eben jetzt erst richtig losgehen. Das heißt, die Chinesen haben versprochen den Bolivianern, dass sie dort einen Teil der Batterieproduktion ansiedeln, damit nicht nur Bolivien wie in den vergangenen Jahrhunderten ein reiner Rohstofflieferant sein soll, sondern eben auch ein Land, das Menschen ausbildet und einen Teil der Wertschöpfungskette bei dieser begehrten und wichtigen Batterieproduktion eben übernimmt. Das wird wahrscheinlich kein großes Ausmaß annehmen, aber es wird Bolivien schon auf ein neues Level heben und eine kleine Art von Industrialisierung dort realisieren. Und das war eben ein wichtiger Anspruch der Bolivianer mit ihrer derzeit indigenen Regierung, die zumindest linksindigen geprägt ist. Sie wollen nicht nur ein Land sein, was sozusagen Raubbau an der eigenen Natur betreibt, sondern wollen auch davon profitieren, weil sie wissen, dass ihre Gasvorkommen immer weniger werden und dass Lithium eben der Rohstoff der Zukunft sein könnte, wenn man weiß, wie er weiterverarbeitet wird.
Matthias, als ich mich vorbereitet habe auf unser Gespräch, da ist mir immer wieder aufgefallen, wie viel Aufmerksamkeit, auch also mediale Aufmerksamkeit es für das Amazonasgebiet gibt und kaum jemand aber nach Bolivien schaut. Hast du eine Erklärung dafür, warum das so ein vergessenes Thema ist?
Bolivien liegt ein bisschen, muss man ehrlich sagen, im Schatten. Das ist ein Land mitten in Südamerika, hat keinen Meerzugang mehr. Und wenn man da hinfliegt, auch allein schon aus Brasilien, muss man schon mehrere Flüge nehmen. Die größte Stadt La Paz liegt auf 4000 Meter Höhe knapp. Und um dorthin zu fliegen, ja, da kann nicht jeder Jumbo landen, weil es so dünne Luft da oben herrscht. Das ganze Land ist ein wenig sozusagen durch diese Andenlage im Schatten der großen Player und der großen Länder Brasilien, Argentinien, Chile und weiterer. Und darüber hinaus ist es eben auch ja, sehr exotisch, sehr indigen geprägt, noch sehr ursprünglich in vielen Orten. Da gibt es Orte und Dörfer, wo gerade erst der Strom hinkam. Und dementsprechend ja, liegt es nicht auf der Hand, das Land als allererstes im Blick zu haben. Aber durch diese Lithium-Vorkommen ist es immer wichtiger geworden. Und es ist ein Land, was aus meiner Sicht natürlich extrem vielfältig ist, extrem bunt ist, ganz viele Kulturen und Sprachen, ganz uralte Sprachen in sich beherbergt. Aber es wirkt deswegen für uns Deutsche natürlich ein wenig fremd, ein wenig ungewöhnlich. Aber gleichzeitig versuchen wir natürlich immer wieder viele Berichte über Bolivien zu veröffentlichen. Wir versuchen, das Land auf die Agenda zu setzen, weil es eben viele wichtige Aspekte vereint. Zum einen die Frage, wie man mit indigenen Menschen umgeht, mit indigenen Völkern. Da hat Bolivien in den letzten Jahren viel geleistet, aber eben auch die wichtige Rohstofffrage. Denn Bolivien war ja schon ein großer Rohstofflieferant, vor allem Silber kam von dort in den vergangenen Jahrhunderten. Ein Großteil des in Europa verbauten Silbers, was wir sehen, und viele andere Rohstoffe in Europa, von Straßenlaternen angefangen aus der Kolonialzeit, die stammen aus Rohstoffen, die in Bolivien gefördert wurden in der Kolonialzeit. Also das Land war schon immer wichtig für unseren Fortschritt, für unseren Wohlstand. Deswegen lohnt es sich mehr und mehr den Fokus auch auf dieses Herz Südamerikas, wie ich es nenne, zu schauen.
Genau, das hört man auch raus, dass du ein großer Liebhaber dieses Landes bist. Schlussfrage, Matthias, aber eine, die mir wirklich noch sehr unter oder auf den Nägeln brennt. Wird vielleicht auch deshalb nicht so genau hingeschaut, was dieser Abbau etwa von Lithium oder auch von Gold für Klima und Bevölkerung bedeutet, weil eben unsere ganze Energiewende in der nördlichen Hemisphäre daran hängt, also der Umstieg auf Elektromobilität. Ist das vielleicht auch ein Versehen der Medien, dass man es da lieber nicht so genau wissen will, welchen Preis wir dafür zahlen?
Ja, ich denke schon, dass es ein Punkt ist, der noch mehr beleuchtet werden müsste, mehr als wir es bislang schon getan haben. Die Energiewende benötigt Rohstoffe. Und dementsprechend kann der Abbau, manche sagen der Raubbau, eben nicht komplett zum Erliegen kommen. Aber es ist auch schwierig, das Ganze kulturell unter einen Hut zu bekommen. Denn wir schauen allein auf den wichtigen Aspekt Kinderarbeit. In Europa und im Westen ist die Kinderarbeit auch zu Recht verpönt. In Bolivien dagegen ist Kinderarbeit legal. Und zwar, weil die Kinderarbeiter im Rahmen einer Kindergewerkschaft selbst dafür gekämpft haben, legal arbeiten zu können ab 12 Jahren. Das ist in Bolivien seit einigen Jahren völlig in Ordnung. Dadurch bekommen die Kinder auch Rechte, wenn sie arbeiten. Sie können dann auch auf den Rückhalt des Staates und auf den Schutz des Staates zählen. Denn Kinderarbeit gab es schon immer in Bolivien und wird es auch weiter geben, argumentieren diese Kinderarbeiter. Und deswegen ist es ganz, ganz schwierig, die deutschen Ansprüche mit den Realitäten in Bolivien unter einen Hut zu bekommen, wenngleich man auch sagen muss, dass Kinderarbeit in Minenbetrieben untersagt bleibt. Das ist nicht legal, aber in vielen, vielen Bereichen drumherum gibt es schon auch Kinder, die arbeiten müssen, um ihre Familien zu ernähren. Ja, und jetzt, da stoßen eben deutsche Vorstellungen an bolivianische Realitäten.
Und das war nochmal eine ganz wichtige Information jetzt und sicherlich ein weiteres Thema für eine ganze Podcast-Folge. Unsere Zeit ist um. Matthias Ebert, für den SWR tätig in Rio de Janeiro und auch in Bolivien gewesen. Und von dort hast du berichtet. Dankeschön heute für deine Einschätzungen über den Rohstoffabbau in Bolivien. Tschüss nach Rio.
Danke, tschüss.
Alles also nicht so leicht mit der Energie, vor allem mit der Verkehrswende. Welchen Preis Länder wie Bolivien dafür zahlen, das war heute unser Thema in unserer Reihe der vergessenen Nachrichten des Jahres 2023. In der nächsten Folge unserer Sommerserie spricht Jasper Barenberg dann über sexualisierte Gewalt in der Demokratischen Republik Kongo. Alle schon veröffentlichten Folgen gibt's natürlich auch in unserer DLF-Audiothek-App. Ich bin Barbara Schmidt-Matern, sage Danke fürs Interesse und für heute erstmal Tschüss.